Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
Elisabeth Nia, Journalistin, und bei der Hertie-Stiftung leitet sie einen Bereich, der nennt sich Demokratie stärken. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier im Studio sind.
Ja, hallo, Herr Stucke.
Frau Nia, kurze Frage zu Beginn. Lieber Konfrontation auf offener Bühne oder lieber im Stillen diplomatische Lösung?
Also wenn es um privat geht, dann lieber diplomatisch. In der Politik wäre mir jetzt ein bisschen mehr Konfrontation und vor allem auch Transparenz lieber gewesen in den letzten Wochen.
Super. Übers Politische, ja, offen streiten, öffentlich streiten oder auch nicht, sprechen wir heute. Auf jeden Fall auch noch ein bisschen Streit ist jetzt hier reingekommen bei den Grünen, die zumindest ein bisschen Diskussion haben über die Ministerposten. Auch das heute auf jeden Fall eines unserer Themen. Freue mich, dass Sie uns zuhören, die Themen dieses Freitags. Und dazu zählt natürlich auch noch später die sich weiter zuspitzende Corona-Situation, eine neue Variante aus Südafrika, die Besorgnis darüber und die Frage, schnell die Kinder impfen oder dadurch erstmal warten. All das hier bei Deutschlandfunk Kultur. Bei den Personen, bei den Positionen, da fing der Streit dann doch an, nach einem ja eher geräuschlosen Weg Richtung Ampel. Zumindest bei den Grünen können wir das schon sagen. Da heißt es seit gestern Abend 1:0 für die Realos zum Unmut des linken Flügels, weil Cem Özdemir sich durchgesetzt hat gegen Anton Hofreiter sozusagen. Cem Özdemir soll Landwirtschaftsminister werden und Hofreiter geht dann wohl leer aus. Interessante Personen sind da aber allemal auf dem Weg auf jeden Fall, über die wir sprechen wollen. Hier mit der Journalistin Elisabeth Nia. Neben Özdemir auch Claudia Roth, auch ein interessantes Gesicht, bekanntes Gesicht der Grünen natürlich schon lange. Sie soll, so ist zumindest der Plan, Kulturstaatsministerin werden. Das ist eine Grüne, die definitiv ja auch schon durchaus polarisiert, die sich vielleicht nicht so intensiv mit Kulturpolitik befasst hat, aber trotzdem würde ich sagen, ja, kulturell viel mitbringt. Wir haben uns noch Expertise dazu geholt von Klaus Remme aus unserem Hauptstadtstudio. Herr Remme, was würden Sie denn sagen? Claudia Roth und Kultur, was war da Ihr erster Gedanke?
Das passt, habe ich gedacht. Es ist wirklich erstaunlich, in welche Rollen sie schon in dieser Partei, aber auch darüber hinaus gespielt hat und in welchen Rollen sie sich auch immer zumindest nach außen hin öffentlich pudelwohl fühlt. Also gerade auch in ihrem jetzigen Amt Bundestagsvizepräsident. Ich glaube, es fällt ihr schwer, das aufzugeben, aber Kulturstaatsministerin, ich meine, alleine die Parteierfahrung, sie ist 66 Jahre alt, sie war 10 Jahre Bundesvorsitzende der Partei, übrigens etwas, das sie mit Cem Özdemir teilt, auch wenn es unterschiedliche Jahre waren, aber die Leidenschaft zum Beispiel fürs Theater, die zieht sich durch die gesamte Biografie, junge Jahre, Kulturmanagement hat sie gemacht, wir wissen, dass sie die Managerin von Tonsteine Scherben war, sie ist eine große Kommunikatorin, sie war Pressesprecherin ihrer Fraktion. Also da gibt es ganz, ganz viele Hebel, wo man denkt, ja, das kann was werden.
Und ja auch eine interessante Person, weil sie eben vielleicht einen anderen Blick, Frau Nia, einen anderen Blick auf Kultur mitbringt, einen vielleicht eher gesellschaftspolitischeren, anderen Blick, jetzt nicht so, um es mal vereinfacht zu sagen, alte große Hochkultur, sondern eben vielleicht eher ja, gesellschaftlich relevante Fragen der Kultur, zum Beispiel der Weg für Migranten ins Theater, das hat Klaus-Dieter Lehmann, Ex-Präsident des Goethe-Instituts bei uns gesagt, für solche Sachen steht sie einfach mehr.
Dafür steht sie sicher, obwohl ich glaube, dass Claudia Roth sich in der Oper genauso wohl fühlt wie bei einem kleinen Kulturprojekt in der Provinz. Also die kann man, glaube ich, im Moment überall hinstellen und sie wird trotzdem eine andere Tonalität haben als Monika Grütters, ihre Vorgängerin, die sehr so auch auf Hochkultur ausgerichtet war. Ich glaube, egal wer da hingesetzt worden wäre, der hätte bei dem Thema einen etwas anderen Kurs gefahren als bisher, weil das einfach die Linie der Ampel ist. Also alle drei Parteien wollen das so und das hätte jeder Kulturstaatsminister auch verkörpern und umsetzen müssen. Ich glaube, Claudia Roth, obwohl sie in einigen Themen sehr linke Positionen auch vertritt, zum Beispiel in der Migrationspolitik, ist schon auch so eine Geste, die Grünen wollen, in die Mitte weiter. Also es gab ja diese harte Konkurrenz, wer sozusagen die liberale Kraft der Mitte wird. Und ich glaube, auch so Leute wie Robert Habeck haben das überhaupt noch nicht verschmerzt, dass die SPD da jetzt vor ihnen liegt und dieses Narrativ, dass die Grünen die SPD da ablösen, sich nicht durchgesetzt hat. Und Claudia Roth ist auch nochmal so ein Versuch, jemanden zu haben, der einerseits wirklich grün bis ins Mark ist und das verkörpert eben, wie wir gehört haben, als ehemalige Parteivorsitzende auch ein großes Netzwerk hat. Auch sehr eng dran ist übrigens an der Co-Parteivorsitzenden Annalena Baerbock. Da galt sie immer als enge Vertraute und große Fördererin. und aber auch eben sehr anschlussfähig ist. Also legendär sind ihre Freundschaften mit CSU-Politikern wie Beckstein und anderen. Also die ist sehr anschlussfähig in unterschiedliche Milieus und das ist in dem Job, glaube ich, wichtig.
Ja. Aber es fällt ihr auch schwer, das andere vielleicht jetzt irgendwie hinter sich zu lassen, haben Sie gesagt, Klaus Remme und Sie, Frau Nia, mir vorhin zwischendurch auch so ein bisschen das Gefühl gegeben, naja, vielleicht ist Claudia Roth selber gar nicht so glücklich damit.
Ach, das weiß ich nicht. Also ich glaube, man kann aus dem Job sehr, sehr viel machen und es ist bestimmt sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das Amt der Bundestagsvizepräsidentin, das sie bisher innehatte und das jetzt an Katrin Göring-Eckardt übergeht, wirklich das Bessere war. Aber sie hat sich bestimmt gefreut, dass sie da überhaupt noch mal reingekommen ist. Das war ja alles nicht so klar. Und auch die Grünen haben ja eigentlich jetzt auch so ein bisschen die Weichen für einen Generationenwechsel gespielt mit der, wie ich finde, interessanten Personalie Anne Spiegel aus Rheinland-Pfalz. Mhm. Sind jetzt mehrere Minister im Kabinett, die Ampel oder die Erfahrung mit grün-gelber Kooperation haben. Volker Wissing hat mit einer Ampel regiert. Habeck hat in der Jamaika-Koalition regiert. Anne Spiegel in Rheinland-Pfalz. Da war sie ja Familienministerin, hat in der Integrations-, also in der Flüchtlingskrise der sogenannten, viel aus Sicht ihrer Partei richtig gemacht, jetzt so ein super Ressort gehabt. Also auch das ist eine interessante Personalie und weil da einige Jüngere und Linkere jetzt nachrücken, kann sich, glaube ich, Claudia Roth freuen, dass sie mit ihren 66 Jahren da nochmal zum Zuge gekommen ist.
Über eine Personalie müssen wir drei gemeinsam auf jeden Fall aber auch noch sprechen, nämlich über Cem Özdemir. Der Name fiel jetzt schon. Für Grüne Linke war das vielleicht nicht so unbedingt eine Freude, weil die eben den Anton Hofreiter sehen wollten, der dann leer ausgeht. Aber viel interessanter finde ich das inhaltlich. Cem Özdemir, Herr Remme, der macht jetzt dann Landwirtschaft. Muss er sich da auch reinarbeiten oder würden Sie sagen, ach, Landwirtschaft, das kann jeder?
Nein, Landwirtschaft kann natürlich nicht jeder. Und das mit dem Unmut der Linken war gerade sehr milde formuliert. Das haben die als Affront empfunden. Da hat es gestern mal so richtig gerappelt im Karton. Und zwar so, dass wir das mitbekommen haben. Auch, dass Deadlines verschoben werden mussten für die Urabstimmung. Und mir war gestern Nachmittag noch nicht klar, wie das ausgehen würde. Zumal wir die Konfrontation zwischen diesen beiden, die da gegeneinander stehen, Anton Hofreiter, standen, und Cem Özdemir ja kannten. 2019 standen sie schon mal gegeneinander im Kampf um den Fraktionsvorsitz. Und damals gewann noch Anton Hofreiter, was mir zeigt, wie viel sich getan hat. Die Realos bringen mehr auf die Waage, aber man muss sagen, Cem Özdemir jenseits seiner mangelnden Fachkenntnis bringt einfach auch viel auf die Waage. Da ist sein Wahlergebnis in Stuttgart 40% als Direktkandidat. Der Migrationshintergrund war ein wichtiger Plus. Auch er anschlussfähig, hieß es eben bei Claudia Roth. Das gilt für Cem Özdemir allemal. Und diese Flügelkämpfe, die da plötzlich wieder aufbrachen, mich erinnerten sie, ich habe mich mit Cem Özdemir am Ende August drüber unterhalten und habe gesagt, was ist eigentlich mit diesen Flügeln? Haben Baerbock und Habeck das tatsächlich geschafft, diese nachhaltig zu befrieden? Hören wir mal kurz, was er mir gesagt hat.
Was die Flügel angeht, die haben ihre Funktion, die hatten sie, die haben sie nach wie vor. Von mir ist ja bekannt, ich bin Baden-Württemberger und stehe natürlich sehr stark zu dem Kurs, den mein Ministerpräsident Winfried Kretschmann forciert. Das ist ja genau der Kurs, der uns in die Breite der Gesellschaft getragen hat, raus aus dem engen Milieu.
Ja, Cem Özdemir, raus aus dem engen Milieu. Ich glaube, das ist seine Botschaft. Da wird er sich auch nicht verstecken. Und mit seiner Erfahrung, die er hat, glaube ich, dass er das neue Fachgebiet erarbeiten kann.
Da hat er das Ministerpräsident aber nochmal extra betont, auf jeden
ja,
Fall.
Ja, allerdings, habe ich auch gedacht. Ja.
Jetzt ist das einer, Sie haben es auch schon angesprochen, das ist eben jetzt nicht Annalena oder Olaf, das ist nicht ein Meier, Müller, Schmidt, sondern eben, endlich kann man sagen, vielleicht ja auch ein integrativer Moment, hat lange gedauert, eben mal jemand irgendwie, er nennt sich selber anatolischer Schwabe, türkeistämmig, ja. Frau Nia, ist das eben wirklich so ein Endlich-Moment oder stört Sie dieser Quotengedanke, den das Ganze jetzt einfach hat, weil da irgendwie Positionen gegeneinander gerangelt wurden?
Nee, mich stört das nicht. Ich finde das gut, dass das Kabinett keines dann absehbar eben nicht aus, wie Sie bei den Grünen sagen, Kartoffeldeutschen besteht und an irgendeiner Position muss das eben durchschlagen. Und ich glaube, bei Cem Özdemir, der bringt so viel mit, dass man nicht sagen kann, er wäre jetzt allein deswegen auf diesen Posten gerückt. Ich finde vor allem spannend, was er jetzt aus diesem Amt macht, denn Da kommen ja nun wirklich ganz, ganz unterschiedliche Erwartungen auf ihn zu. Also zum einen ist er tatsächlich unter den grünen Realos, also er ist ja der Lieblingsgrüne, auch sehr, sehr konservativer Medien. Also bei Bild TV habe ich gestern zufällig gesehen, wurde er also total gehypt, Welt und so weiter. Die loben ihn immer über alles, so die, um nur mal von den Medien zu sprechen. Das gilt natürlich für gesellschaftliche Gruppen auch. Und gleichzeitig wird er als grüner Minister zeigen müssen, dass er eine andere Politik als Julia Klöckner macht, dass er mit ein ganz anderes Verständnis von Landwirtschaft hat. Und er hat ja in dem Bereich nicht so viel Erfahrung. Also das wird inhaltlich spannend, glaube ich.
Also auf jeden Fall spannendes Personal, haben wir gehört bei den Grünen. Und jetzt haben wir nur über zwei gesprochen. Wir könnten vermutlich die ganze Zeit nur über das Personal. Stimmt, haben wir auch genannt. Immerhin schon drei genannt. Die Grünen und ihr Personal, das war so ein, sie streiten Moment irgendwie, den wir mal gesehen haben nach diesen ruhigen Koalitionsverhandlungen. Und über dieses Streiten, über den Stil der Ampel, sprechen wir gleich noch. Elisabeth Nier hat ja schon angedeutet, ein bisschen mehr Streit politisch fände sie da durchaus ganz gut. Sprechen wir gleich drüber. Über die Themen des Tages spreche ich mit der Journalistin Elisabeth Nier. Bei der Hertie-Stiftung leitet sie den Bereich Demokratie stärken. Und Demokratie braucht, das ist ja vielleicht so eine Kalenderweisheit auch, braucht natürlich auch Streit. Das stimmt sicher. Sie haben sich geärgert, Frau Nier, dass ja wir vor dieser ganzen oder von dieser ganzen Sondierung und Koalitionsverhandlung eben so wenig Streit mitbekommen haben.
Ja, ich habe mich ehrlich gesagt vor allem auch so ein bisschen gewundert über die meine ehemaligen Berufskollegen, die Journalisten, die ja wirklich durchweg immer so schreiben, wie toll das ist, dass nichts nach außen gedrungen ist von dem Streit und damit auch so eins zu eins, finde ich, das Narrativ der Politiker übernehmen, die das immer so als Erfolg verkaufen. Und also bei mir regt sich da doch so ein Widerstand, dass es gut für die Demokratie und die Bürger ist, wenn die möglichst viel erfahren darüber, was in der Politik los ist, auch hinter verschlossenen Türen und man ein realistischeres Bild auch von seinen gewählten Vertretern bekommt, wenn man hört, wie die auch reden, wenn da kein Mikrofon an ist und so.
Ja, aber ist das nicht gerade in der Zeit, in dieser Verhandlungszeit, dann auch, wenn journalistisch wichtig, aber trotzdem so ein Scheinstreit, den man dann geboten bekommt, irgendwie so ein inszenierter Pressemomentstreit, wir treten jetzt nach außen und dann werden so halbgare Sachen verhandelt und am Ende bringt es das Ganze ja nicht voran. Also dann hören wir irgendwie hier ein Fetzen, da ein Fetzen, der wird vielleicht groß aufgebauscht irgendwie und so, aber im Endeffekt ist es doch eigentlich gut zu sagen, wir haben jetzt das Ergebnis und jetzt können wir trotzdem journalistisch kritisch daran gehen und sagen, was davon funktioniert, was nicht, worüber irgendwie müssen wir genau hinschauen.
Das ist eine super gute Frage, weil ich finde, das ist genau die Herausforderung von Qualitätsjournalismus, dann eben nicht in so einen Platten, wer hat jetzt gewonnen und hat jetzt die FDP eins mehr gekriegt als die Grünen und wer hat wem einen reingebogen und so. Das ist wirklich so Sandkiste und wer hat jetzt wem in der Schaufel eins drüber gehauen so. Und es ist auch nicht dieser Speisekartenjournalismus, der dann sagt, oh, wir wissen, die haben da und da zusammengesessen und dann gab's Pasta mit Trüffel und ho. Oh. Das ist irgendwie für mich beides nicht so wirklich aufklärerisch. Und ich habe aber, vielleicht habe ich selber als Journalistin zu oft solche Geschichten geschrieben, wo wir versucht haben zu recherchieren, wie es denn atmosphärisch so zuging. Also wie ist denn das für die Grünen und die FDP, die sich lange da eben auch im Wahlkampf da noch sehr vorsichtig gesagt mal misstrauisch bei euch teilweise auch die Klinge gekreuzt haben, wenn die jetzt die neuen Freunde da sind und wie viel Vertrauen ist da wirklich? Und das kann man wirklich manchmal als Journalist, wenn man sich dann beschreiben lässt, wie es so zuging, da fallen einem auch Sachen auf, die den Politikern selber gar nicht auffallen, weil die ja nun auch andere Aufgaben haben als ständig so auf irgendwelche Gesten und informellen Sachen zu achten.
Ja.
Und das ist dann schon aufklärerisch.
Aber der Streit, der wird vermutlich jetzt dann umso mehr auch noch kommen, oder? Ich meine, wir glauben doch alle nicht, dass jetzt das ganz geräuschlos weitergeht, oder? Also wir werden schon noch vermutlich Grüne und FDP erleben, die sich streiten, oder? Das kann ja nicht immer so bei diesem, wir machen das alle gemeinsam bleiben.
Also das ist völlig klar. Es kommt ja immer darauf an, wie man diesen Streit irgendwie dann führt und wie man den umsetzt. Also ich glaube, die neue Koalition hat ganz gute Chancen mit der Konstellation, die sich abzeichnet, personell Streit konstruktiv umzusetzen. Ich glaube, dass es trotzdem total hart wird für die FDP, sich da mit SPD und Grünen zu verständigen und trotzdem die eigene Basis, die ganz anders drauf ist und da großes Misstrauen hat, teilweise so den Flügel von meinetwegen Schäffler, also wer ja erinnern uns, wie sich ein Teil der FDP mit einer Basisbefragung in der Euro-Krise aufgestellt hat, die sehr viel härter auf die schwarze Null noch drängen und gegen Verschuldung jeder Art sind, als es Wolfgang Schäuble jemals gewesen ist, der als Minister dafür zuständig war. Also da stehen finanzpolitisch, da wollen einfach Leute wie Habeck und eigentlich beide anderen Koalitionspartner eine andere Finanzpolitik. Da wird in der Sache gerungen werden. Und von allem, was man hört, also ist sich da Lindner dieser Verantwortung, die da auf ihm liegt, das alles irgendwie zusammenzubringen, da auch bewusst. Man könnte auch sagen, dem ist vielleicht ein bisschen mulmig jetzt. Also das wird interessant. Ich glaube halt, die Frage ist, wie man das denn austrägt. Und wir haben es ja vorhin schon kurz gehabt. Es gibt also mehrere Kabinettsmitglieder, die schon Erfahrung haben in dieser Paarung FDP und Grüne. Und dass Lindner und Habeck jetzt immer im Doppelpack auftreten, ist vielleicht auch ein gutes Zeichen, dass die wissen, sie sind da zur Einigkeit verdammt. Und man könnte es aber auch so lesen als keep your enemies close to you.
Wie man es austrägt und wie wir das journalistisch begleiten. Die Journalistin Elisabeth Nia, mittlerweile bei der Hertie-Stiftung im Bereich Demokratie stärken, über Streit oder nicht in der Ampel. Ich hatte gerade vor ein paar Tagen erst so ein Gespräch, wo es auch um Corona, um die Pandemie ging. Und dann hatte ich so einen, kennen Sie ja vielleicht auch, so einen zynischen Pandemie-Moment in all dieser Frustration irgendwie auch, wo ich gesagt habe, ach ja, im Frühjahr irgendwie, klar, sind dann entweder alle geimpft oder die, die nicht konnten oder nicht wollten, die sind dann genesen und dann ist es vielleicht vorbei, denken wir, und dann kommt sicher die nächste Variante und es geht von vorne los. Ja, und jetzt sorgt sich die WHO und andere schon heute über genau sowas in Südafrika aufgetaucht und die ersten hektischen Reaktionen beginnen auch schon. Flugverkehr wird eingeschränkt. Elisabeth Nia, nun ist es ja noch nicht klar, ob diese Variante im negativen Sinne ein Gamechanger wird oder nicht. Aber wir sehen es ja an sowas wie Flüge, die eingestellt werden mit Südafrika, dass die Besorgnis groß ist. Haben Sie auch diesen Oh nein, jetzt nicht schon wieder Moment gehabt jetzt?
Ja, ein bisschen, aber ich hatte ihn eigentlich auch schon vorher, weil ich fand, auch ohne diese schlechten Nachrichten ist die Lage ja irgendwie schon dramatisch genug. Und für mich war so ein Schlüsselmoment, als Jens Spahn of all people sagte, 3G steht ja jetzt für geimpft, genesen oder gestorben. Das hat was Zynisches. Ich weiß nicht, ob man als Minister so reden sollte, aber war ein Moment, wo ich persönlich dachte, oh ja, okay, jetzt ändert sich nochmal was. Und ich persönlich glaube aber, dass die Antwort nicht unbedingt nur in der Impfpflicht liegt. Ich finde Impfpflicht richtig, aber ich glaube, dass es kurzfristig vor allem darum gehen muss, die Regeln, die es schon gibt, viel stringenter anzuwenden. Ich habe den Eindruck, dass 2G oder 2G plus eine Empfehlung ist, die halt sehr unterschiedlich dann auch kontrolliert wird. Und ich glaube, dass das das Vertrauen in den Staat und den Rechtsstaat unterhöhlt. Mhm. Wenn Politik zu viel Regeln erlässt, die dann nicht für alle wirklich gelten.
Gut, aber dann ist ja das Problem, wenn das eben eine Regel ist, die nicht so richtig funktioniert, auch wenn sie nicht so richtig funktioniert, weil sie nicht so richtig kontrolliert wird, dann kommen wir natürlich leider trotzdem an den Moment, wo wir irgendwas anderes brauchen, oder? Wo wir dann wieder in so eine Lockdown-Situation zwingend eigentlich kommen.
Ja, darauf kann es hinauslaufen. Also ich glaube nur, man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und ich meine, das ist schon eine viel schwierigere Situation als bei anderen Lockdowns, weil ich finde, wenn man zum Beispiel Weihnachtsmärkte verbietet mit den ganzen Existenzen, die auch dranhängen, mit den Leuten, die jetzt auch mit einer gewissen Frust und einer gewissen Berechtigung sagen, hättet ihr euch das nicht vor 3 Wochen überlegen können, jetzt haben wir die ganze Ware gekauft und hier aufgestanden, da hängen Existenzen dran. Und immerhin ist ein Teil der Weihnachtsmarktbesucher auch bereits geimpft und steht im Freien. Und was sollen die Leute denn sonst jetzt machen, wenn sie schon keinen Sport machen, wenn sie nicht in Restaurants gehen? Also da würde ich halt auch vor so leichten Antworten irgendwie warnen. Ja. Also einfach alle wegsperren. Das ist schon irgendwie, ich bin wirklich für Kontrollen. Ne? Ich bin dafür, dass man wirklich auch in Bundesländern wie Sachsen und Thüringen, wo immer wieder so Geschichten hochkommen, dass da einfach die Polizei dann die Vorgaben nicht umsetzt, dass da anders durchgegriffen wird, dass höhere Strafen verhängt werden für Leute, die die Regeln nicht beachten und sowas. Ja.
Aber ist es nicht auch ärgerlich schon, dass es eben dann doch so lange dauert, bis wir uns bewegen? Also jetzt sind wir wirklich in so einer Situation, die Kliniken klagen über Überlastung, die Luftwaffe fängt an, Patientinnen und Patienten zu verlegen. Sie haben Jens Spahn genannt, irgendwie mit relativ zynischen, drastischen Worten. Wieler vom RKI, diese Appelle. Und man denkt sich doch irgendwie so, warum nicht irgendwie schon einen Monat vorher? Es war doch alles absehbar. Also, dass man immer wartet bis zum letzten Moment.
Ja, also ich meine, ich stimme allen zu, die dafür die Regierung in Transition sozusagen kritisieren. Sowohl Angela Merkel als auch Olaf Scholz hätten da wahrscheinlich anders agieren müssen. Vielleicht hätte auch Scholz früher eine Ministerpräsidentenkonferenz oder jetzt dieser Expertenstab im Kanzleramt, der eingerichtet werden wollte, das hätte man sicher alles früher machen können. Ich glaube, es ist trotzdem auch ein kollektives Thema. Ich glaube, wir wollten es alle auch ein bisschen verdrängen. Da sollte auch jeder bei sich selber anfangen.
Und kurze Frage zu diesen Flügen noch jetzt irgendwie Südafrika. Das klingt so eine Maßnahme, finde ich, die ein bisschen verzweifelt ist, oder? Dieser Glaube, man könne das irgendwie doch aussperren, ausbremsen, obwohl wir vermutlich, wenn wir wissen, das fällt da auf, dann ist es schon längst in der Welt. Gut, jetzt sind wir beide keine Virologen und Epidemiologen, aber...
Naja, aber manchmal zählen da eben auch Tage, ne? Also, das macht, und wir haben es ja beim ersten Ausbruch gesehen, dass es wirklich dann so kleine Gruppen in Ischgl waren, wo dann Leute zusammen im Skiort da in der Sauna saßen, offenbar. Und wenn man ein paar von diesen Infektionsherden, die es in Südafrika gegeben hat, ein bisschen die Zeit nimmt, sich im Rest der Welt auszubrennen, kann das schon auch entscheidende Tage sein.
Impfpflicht ist nicht die einzige Antwort, haben Sie gerade gesagt, aber Impfen ist auf jeden Fall ein Thema, über was wir auch noch sprechen gleich. Kinder impfen oder nicht, das ist absehbar der nächste Corona-Streit, der vermutlich auch Familien, Freunde, Bekannte erwischen wird oder schon erwischt hat. Keine Virologen und Epidemiologen, habe ich gerade schon gesagt, im Studio hier, aber Menschen, die die schwierige Situation kennen, die jetzt im Prinzip vermutlich jeder da draußen kennt. Egal, ob man Kinder hat oder keine Kinder hat, mit Kindern arbeitet, Schulen oder Kitas, ich meine, wir bekommen das ja alle mit, dafür muss man nicht selber Kinder haben, dass diese Situation irgendwie die ist, dass jeden Tag aufs Neue da einfach eine große Unsicherheit ist. Ja, die Frage, gibt es wieder irgendeine Quarantäne, wird eine Klasse zugemacht, wird eine Kita zugemacht, hat sich jemand infiziert, was sagt der Schnelltest, was sagt der PCR-Test danach? Kolleginnen und Kollegen, die zu Hause bleiben müssen, weil eben plötzlich es heißt, das Kind kann nicht zur Schule, also so eine permanente Unsicherheit. Und da kommt dann diese Nachricht, die Europäische Arzneimittelorganisation lässt diese Impfungen zu. Leicht werden sich damit vermutlich, Frau Nier, aber trotzdem viele nicht machen, selbst wenn jetzt die STIKO, wenn muss man ja sagen, dann irgendwann vielleicht nachzieht.
Ja, also im Moment gibt es bestimmt eine große Verunsicherung bei den Eltern und das kann man ja auch verstehen. Es ist auch unbefriedigend, so eine Situation zu haben, dass es jetzt wieder einige Ärzte gibt, die das machen, die auch kleine Kinder unter 5 Jahren schon impfen. Und man dann wieder so eine Situation hat, wo eigentlich ja viele Leute das dann irgendwie auch mitmachen, aber sich in so einem quasi rechtsfreien Raum da bewegen und man so aufs Hörensagen angewiesen ist. Also ich glaube, das ist jetzt so eine Situation, wo wirklich Kommunikation besser funktionieren muss, als das in den letzten 24 Monaten passiert hat. Irgendwie mehr Aufklärung, mehr eindeutige Empfehlungen, mehr Übersetzung. Was heißt das jetzt wirklich? Also das ist wirklich die Zeit, wo wirklich auch die zuständigen Behörden auch auf Social Media und in mehreren Sprachen, auch auf Türkisch und so weiter, aus vollen Rohren schießen müssen, um da Klarheit und Informationen unter die Leute zu bringen.
Das ist schneller eine. Zu sein, ja auch, muss man fast sagen, schneller zu sein als die jetzt vermutlich schon vorbereiteten Verschwörungen, die auch die Runde machen werden. Ne?
Das ist das eine und zum auch gerade auf vielen von Jugendlichen konsumierten Plattformen wie TikTok oder so sind ja besonders, sind Verschwörungsmythen auch besonders verbreitet. Das haben viele Untersuchungen jetzt in der letzten Zeit ergeben. Das ist in der Tat total besorgniserregend. Aber ich finde auch noch zwei andere Sachen wichtig. Zum einen auch bei Kindern Kontrollen, also dass in Schulen eben wirklich dann auch Kinder, die infiziert sind, nach Hause geschickt werden, in Quarantäne geschickt werden. Nach allem, was ich mitbekomme, wird das auch nicht konsequent gehandhabt. Und einfach auch wirklich die ganze Gesellschaft, ich kann es wirklich auch kaum noch hören, dass alle immer sagen, ach, Kinder und Jugendliche haben so sehr gelitten. Also meine Tochter hat auch in der Schule irgendwie mit Decke gesessen bei offenem Fenster im kalten Winter letztes Jahr, weil das so das Einzige war, womit man sich zu helfen wusste. Und die haben da wirklich mit klammen Fingern dann ihre Tests geschrieben und so. Das geht alles, die haben da auch nicht aufbegehrt oder so, aber trotzdem, die Kinder haben echt eine Menge mitgemacht und ich freue mich über jede Kommune, die im Sommer gesagt hat, dafür kriegen die jetzt einen kostenlosen Eintritt ins Freibad oder so, selbst wenn die Eltern sich das auch leisten können, aber einfach so die Geste, jetzt sind die Jüngeren mal dran und jetzt tun wir für die was, das finde ich irgendwie auch wichtig. Vielleicht fällt ja einigen zu Weihnachten dann noch eine besondere Aktion ein, das fände ich einfach total wichtig.
Sie haben das angesprochen, diese unsichere Situation. Wir haben heute früh im Deutschlandfunk Kultur ein Gespräch gehabt mit einer Mutter, die aus Gründen halt schon lange hat impfen lassen. Off-Label heißt das dann ja, weil es eben an den Empfehlungen vorbeigeht, aber die das eben entschieden haben, weil das Risiko groß war. Das hören wir mal ganz kurz.
Wir haben Off-Label geimpft bereits im Juni, Juli und August. Dort war der Prozess, wo wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben und uns hat die Möglichkeit einer Infektion für unser vorerkranktes Kind viel mehr Angst gemacht, wie die möglichen Risiken einer Impfung.
Also da ist der Fall ja eigentlich, würde ich sagen, relativ klar, dass man sagt, okay, man hat ein bewusstes Risiko oder ein großes Risiko und will etwas dagegen tun. Aber bei all den anderen Kindern, die eben gesund sind und vielleicht nicht so ein großes Risiko jetzt haben, können wir uns da eigentlich erlauben, dass wir die Pandemie sozusagen stoppen wollen, indem wir die Kinder impfen?
Also ich bin nicht Virologin genug, um das zu beurteilen. Also die Alternative ist ja halt dann doch so eine Art Durchseuchung der Schulen und da sehenden Auges zuzusehen, dass viele Kinder das wahrscheinlich bekommen werden. Und ich weiß nicht, ob das die bessere Alternative ist. Deswegen wäre für mich wirklich die Priorität, dass ich mir wünsche, dass mehr Eltern überhaupt kompetente und informierte Entscheidungen fällen können. So wie die Dame, die Sie gerade da im O-Ton gehabt haben. Ich glaube, dass das im Moment ein Privileg einer kleinen gebildeten Gruppe ist, die überhaupt da durchblickt und solche Entscheidungen fällt. Kann, die sagen kann, wir wägen ab und wir sagen, für unser Kind ist das besser. Ich glaube, viele Eltern fühlen sich damit überfordert und ich glaube, bevor man jetzt alle zwingt zu impfen oder sagt, wir machen es überhaupt nicht bei Impfen, wäre der erste Schritt erstmal, die Leute schlau machen, damit sie gute Entscheidungen für ihre Kinder selber fällen können.
Ja. Ist das Ärgerliche daran aber vielleicht auch, dass wir diese Gespräche darüber jetzt haben, diese Frage nach Informationen, die passieren muss und warten aber auch gleichzeitig noch auf die STIKO-Empfehlung und es vergeht schon wieder so viel Zeit, dass wir jetzt gerade wieder eins nach dem nächsten machen, anstatt so ein paar Sachen vielleicht auch mal parallel anzufangen. Die nächste Frage, man ahnt es ja schon, ist dann, wo machen wir das überhaupt? Wer impft überhaupt? Haben wir genug Impfstoff und wo? Ja.
Ja, also ich glaube, der Impfstoff ist weniger das Problem, als dass die Impfzentren geschlossen wurden. Und das war halt, wie schon häufig beklagt, eben wirklich eines der großen Versäumnisse des Sommers oder des Herbstes. Da ist man im Nachhinein immer schlauer. Und natürlich hätte man auch das Thema Kinder direkt mit der Einschulung im September diskutieren können. Daran sieht man vielleicht auch so ein bisschen, dass wir in einer alternden Gesellschaft sind und die Zahl der Leute am Ende, die tatsächlich mit Kindern lebt und das auch artikulieren kann, klein ist, zumal ja gerade diejenigen, die am stärksten betroffen sind, oft so erschöpft und überfordert sind, dass sie nicht unbedingt auch noch Zeit und Lust haben, sich politisch zu artikulieren.
Vielleicht haben Sie sich zu Hause heute auch schon gefragt, ob Sie irgendwas kaufen, was Sie nicht brauchen, nur weil es weniger kostet als sonst. Oder Sie haben ganz gezielt darauf gewartet, weil Sie sich bislang nicht leisten konnten. Oder aber Sie zählen zu denen, die genervt den Kopf schütteln und sagen, nee, nicht schon wieder Black Friday und Cyber Monday und wie das alles heißt. Ich habe das Gefühl, diese Tage dienen weniger dazu, dass wir was kaufen, sondern dass wir einfach einen Tag mehr haben, um uns drüber aufzuregen, gerne auch medial. Wie geht's Ihnen, Frau Nier, dabei?
Das stimmt total. Und ich muss sagen, ich habe bei der Vorbereitung auf die Sendung bin ich auf einen Kommentar von Ihrem Kollegen Timo Rieck aufmerksam geworden, der dazu kommentiert hat, so in die Richtung, diejenigen, die sich jetzt so über die wegen der Schnäppchenjäger die Nase rümpfen, sind oft diejenigen, die es eben auch nicht nötig haben, da Schnäppchen zu ergattern, weil sie ein ganz anderes Budget für Kleidung oder was auch immer haben. Und dass es auch manchmal sehr wohlfeil ist, das ist bestimmt ein berechtigter Hinweis. Also jeder, der jetzt eigentlich diesen Tag irgendwie so, weiß nicht, trashig oder so findet und sagt irgendwie, Mann, Leute, die einen Großteil ihres Einkommens für so Billigkonsum ausgeben, der ist vielleicht auch einfach nur privilegiert, weil er eben einen Teil seines Einkommens dann für Sparen und Immobilien ausgeben kann.
Ja. Und im Endeffekt im Großen und Ganzen, worum es uns ja geht, weil das ja auch irgendwie die Facette dabei ist, wie viel konsumieren wir in dieser Gesellschaft und wie viel Konsum ist gut irgendwie für die Gesellschaft, den tragen dann doch eher die jetzt quasi, wenn ich sie richtig verstehe, von oben herab so ein bisschen sagen, naja, ihr und eure Schnäppchen.
Ja, das stimmt. Also wenn man sich anguckt, wer denn jetzt zum Beispiel einen besonders problematischen sogenannten ökologischen Fußabdruck hat, also besonders viel Ressourcen verbraucht, CO2 verbraucht und so weiter, dann sind das natürlich diejenigen, die sich eher Flugreisen nach Patagonien leisten können oder das irgendwie cool finden, mal in Alaska einen Gletscher gesehen zu haben und so. Das ist eher nicht derjenige, der mit dem Einkommen von einer Supermarktkassiererin auskommen muss.
Gleichzeitig sehen wir irgendwie heute, ich habe ein Foto gesehen, ich glaube, es war auf tagesschau.de, so ein Foto von so Fast-Fashion-Müllbergen irgendwie in der Atacama-Wüste, die einfach so Sinnbild dafür sind, dass wir auf dieser Welt einfach zu viel überflüssigen Quatsch kaufen und wegwerfen. Große Frage natürlich, aber was tun? Also muss da wirklich jeder bei sich selber anfangen oder könnten wir irgendwie das doch auch regulieren? Ich freue mich ja immer, wenn es so eine einfache Regulierungsantwort gibt, da muss man es nicht selber machen.
Also ich glaube, quantitativ wird das schwierig, das zu regulieren. Man kann ja schlecht eine Steuer auf meinetwegen Kleidung, die jetzt irgendwie mit besonders umweltschädlichen Substanzen gefärbt worden ist. Also sowas kann man vielleicht noch am ehesten regulieren, dass man bei dem Müll, der entsteht, versucht, möglichst wenig toxische Substanzen da dabei zu haben oder die Art und Weise, wie Kleidung produziert wird, zu beeinflussen. Ich glaube aber, dass es zum Teil eben auch so ein generationelles Ding ist. Ich erlebe das so in der Generation, wir machen ja viele, als Hertie-Stiftung machen wir viele Projekte mit jungen Menschen, so mit Projekten wie Jugend debattiert oder der Staatsstiftung oder auf kommunaler Ebene. Wir haben auch einen Jugendbeirat und die haben zum Beispiel vorgeschlagen, als es im Herbst jetzt einen Tag der offenen Tür beim Bundespräsidenten gab, einen sogenannten Takeover Bellevue, da haben die Jugendlichen vorgeschlagen, sie würden gern einen Slow-Fashion-Stand beim Bundespräsidenten machen, wo die also ihre Secondhand-Sachen mitbringen und die dann nur getauscht werden. Und ich fand die Idee ganz charmant, so gerade beim Bundespräsidenten, wo sonst alle dann vielleicht eher neue teure Klamotten anziehen, ja.
Also doch.
So ein Statement zu machen. Also es ändert sich vielleicht auch mit dem Generationenwechsel was.
Demokratie stärken ist das Thema von Elisabeth Nier bei der Hertie-Stiftung. Heute waren es ganz viele unterschiedliche Themen des Tages. Danke für Ihren Besuch hier im Studio.
Ja, sehr gerne.